Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Der erste Wintersonntag, 2024, in Berlin, minus 1 Grad gefühlt, plus 1 Grad Echttemperatur. Sagt man das so? Echttemperatur?
Echttemperatur. Realtemperatur.
Realtemperatur versus gefühlte Temperatur.
Ja. Ich kann dafür sagen, weiter im Westen des Landes ist es noch ein Ticken wärmer. Ich habe gerade einen kleinen Sonntagsspaziergang gemacht. 7 Grad fühlt sich auch ein bisschen kälter an, aber ich habe mal wieder das, was du Parker nennst, meinen Wintermantel rausgeholt. Das war genau die richtige.
Kaufst du dir eigentlich neue Wintersachen? Oder sagst du, nö, die der letzten 5 Jahre reicht?
Nee, ich kaufe mir keine neuen. Also was Jacken, ich habe mir dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder eine neue Jacke gekauft. Ansonsten gerade so Winterjacken, also meine letzte war von North Face, die habe ich, ich glaube 8 Jahre oder so getragen.
Das ist krass.
Also ich bin, was so Winterjacken angeht zum Beispiel, oder auch Hosen, ich kaufe sehr wenig neue Klamotten.
Ja, bin ich anders.
Finde ich, also.
Ja, ich bin da anders. Ich gucke immer gerne und habe auch immer gerne, also ich mag das einfach. Es gibt einfach es kommen einfach viel zu viele schöne Sachen raus. Das ist das Problem.
Ja, und mir ist es, keine Ahnung, ich habe gar keinen Bock. Ich weiß nicht, du bist halt das Fashion-Victim von uns beiden. Ich habe gar keinen Bock, mir darum Gedanken zu machen. Ich will einfach jeden Tag ein schwarzes T-Shirt anziehen. Und gut ist, da soll nichts drauf sein. Keine Ahnung, vielleicht könnte ich ja mal. Ich hab neulich mal überlegt, ob ich vielleicht mal wieder dazu übergehen sollte, Hemden zu tragen.
Nee, Hemden ist Arsch. Das Problem an Hemden ist halt, dass selbst die, die nicht gebügelt werden müssen, müssen gebügelt werden.
Ja, gut. Das,
ist halt so. Das
kommt auf die Kontraliste.
Ja, ist halt einfach so. Ja. Weil es gibt ja selbst diese bügelfreie Hemdengeschichte. Und die müssen einfach gebügelt werden. Das sieht sonst richtig scheiße aus, wenn du so ein Knitterhemd anhast. Das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man Leinen. Leinen ist gut.
Ja, knittert. Ja,
knittert. Weil da ist das
Schlimme. Aber Leinen. Ja, aber Leinen ist so ein Sommerding, oder?
Also, ja, leider ja. Leider ja.
Also so bei minus 5 Grad mit einem Leinenhemd fühlt man sich da auch so ein bisschen deplatziert. Das ist ja, so, als wärst du gerade aus dem Flugzeug gestiegen, kommst aus der Karibik.
Kannst du ja sagen. Kannst du sagen.
Ja.
Hey, sorry, gerade aus Rio gekommen.
Ich war in meinem Kondo auf Jamaika. Sorry, ich hatte das hier nicht. Ich habe vorher nicht in die Wetter-App geguckt. Ich wusste auch gar nicht, was hier für eine Jahreszeit ist.
Ja, ich hab vergessen, dass Sommer gleich Winter und umgekehrt ist.
Ja.
Ja.
Ja, Mensch, also wir sind ja nach wie vor dabei, unsere Jahresrückblicke Best of. Was ist denn dieses Mal dran? 1976?
Ja, ist 1976.
Geil.
Ein Jahr nach deiner Geburt.
Aber wir müssen vorher noch in guter alter Tradition, das haben wir letztes Mal nicht gemacht, aber wir legen nicht mehr so viel Wert drauf. Was hat uns social-mäßig bewegt? Wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Also für mich auf jeden Fall der Move des Jahres, dass Bushido die alte Wohnung von Flair gekauft hat und da jetzt erstmal so ein bisschen durchgestöbert hat und wie in so einer Harz- und Herzlich-Reportage so eine blaue Mülltüte mit ungefähr 50 Briefen drin gefunden hat, die so.
Ja, aber meinst du, das ist echt?
Ich weiß es nicht. Ich habe die Hintergrundstory nicht mitbekommen. Ich habe nur dieses Video gesehen, wie er halt in die Wohnung reinlatscht. Angeblich wurde sie ja zwangsversteigert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sie gar nicht selber gekauft oder ersteigert hat, sondern halt einfach, also irgendwer, den er kennt. Und dann hat er halt gesagt, oh, lass mich doch mal da rein, dann kann ich ein lustiges Video drehen. Aber es ist natürlich schon, also es ist definitiv die Wohnung von Flair, also weil die hat man vorher ja auch in Videos gesehen. Das ist dieses Sofa, was da bei ihm immer stand und so. Das ist die Bude, aber es ist halt schon krass mies mit diesen ganzen Inkasso-Briefen und unbezahlte Rechnungen hin und her. Ja, ich weiß nicht. Also damit, das ist halt ein richtiger Arschtritt, finde ich.
Ja. Die mögen sich ja auch nicht.
Nee, aber ich habe schon gehört, Flair hat auch schon direkt in irgendeinem Podcast oder sowas sich da gerechtfertigt und hat das alles natürlich ganz plausibel erklärt, warum da auch diese ganzen Mahnungen und Inkasso-Dings und so hat natürlich alles einen guten Grund.
Ja, geile Promo für Deutschland sucht den Superstar. Da ist er jetzt ja Juror.
Bushido?
Mhm.
Ach so,
krass. In der nächsten Staffel.
Das wusste ich gar nicht. Mhm. Aber das heißt, der hat auch jetzt mittlerweile anscheinend nicht mehr so ein Problem, auch wieder in Berlin rumzurennen, oder? Also,
keine Ahnung.
Ja, na gut. Keine DSDS Ahnung, wird ja, glaube ich, wahrscheinlich in, naja gut, die haben ja diese unterschiedlichen Shows. Ansonsten letzten Endes wird es ja in Köln produziert, oder? Dann wird er immer schön im...
Nee, die haben ja Regio-Ausscheidung, oder nicht? War das nicht so?
Ja, ja, also klar, haben, vorher ist erstmal...
regionale Ausscheidung?
Ja, ja, vorher sind die wahrscheinlich sonst wo überall, aber naja, gut, egal, komm. Ja, komm. 1976 gab es so ein Schwachsinn noch nicht.
Eben, da war...
Da gab es nur den... Grand Prix de Chanson de la Eurovision.
Ja, genau, jetzt wo du sagst. So, fangen wir mal direkt an, oder? 1976, warte. So, zwischen Island und dem Vereinigten Königreich findet der dritte Kabeljaukrieg statt. In Berlin wird der Palast der Republik eröffnet und der König von Schweden heiratet die deutsche Silvia Sommerlath, die noch immer Königin von Schweden ist. Aber das war längst nicht alles, was 1976 noch passiert ist. So, fangen wir an. ABBA und die Eagles dominieren die Musik. 1976 zieht die Dancing Queen ins Hotel California ein, denn sowohl ABBA als auch die Eagles liefern die bekanntesten Hits des Jahres ab. Außerdem noch Dauergast als Ohrwurm in den deutschen Gehörgängen Don't Go Breaking My Heart von Elton John und Kiki D. Moviestar von Harpo und Ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drews. Ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drews. Legende.
Ja, also Hotel California habe ich gestern Abend erst in so einer Live-Version auf YouTube gesehen. Ist unfassbar geiler Song. Also meiner Meinung nach einer der besten Songs, der jemals geschrieben wurde. Auch sehr gut, also in mehreren Videos sich anzuschauen als Live-Performance.
Aber warum? Also findest du ihn so schön oder warum?
Es ist einfach, ja, ich finde es ist einfach ein geiler, ich kann das jetzt nicht musiktechnisch irgendwie erklären. Es ist einfach ein unfassbar guter Song, finde ich.
Ich mag den gar nicht so. Also ich bin eher so Dancing Queen. Aber ich mag den gar nicht so. Ich weiß gar nicht. Der ist gut, aber einer der besten Songs, der jemals geschrieben worden ist, das finde ich ein bisschen too much.
Ja, finde ich schon. Ich mache das immer daran fest, also wie häufig kann ich einen Song hören, so dass ich ihn immer noch geil finde. Und ich denke jedes Mal wieder, also wenn ich diesen Song höre, denke ich mir, Alter, krass, krasses Lied. Und das, ich überlege jetzt gerade, bei welchem Song habe ich das noch in dieser...
Ich habe das bei Metallica, Nothing Else Matters, den kann ich auch stundenlang hören.
Ja, ja.
Weil der einfach schön ist.
Ich konnte mal das Gitarren, also ich meine, die spielen das ja mit mehreren Gitarren logischerweise, aber ich konnte mal einen Teil davon auf der Gitarre spielen. Die aber leider alles wieder verlernt.
Ich würde gerne E-Gitarre spielen. Das nervt mich so sehr, jetzt wo wir gerade, wir sehen, da bin ich gerade 5. Es fuckt mich so ab, dass ich kein Musikinstrument gelernt habe. Ich würde so gerne ein Musikinstrument spielen können.
Ja, ich habe lange Gitarre gespielt und mittlerweile... Also, was heißt bereuen, ist ein bisschen übertrieben, aber ich würde eigentlich auch gern Gitarre spielen können. Ich kann mich jetzt nicht mehr dazu aufraffen. Und früher hatte ich eigentlich auch nicht so richtig Bock. Ich bin immer dahin gegangen, weil meine Eltern halt irgendwie der Meinung waren, ich soll Gitarre spielen. Und ich war aber nie so wahnsinnig gut da drin, weil ich auch nie geübt habe. So, ich hatte nie Bock auf... Aber irgendwie so im Nachhinein betrachtet ist es eigentlich echt schade, weil Musikinstrument zu können, ist schon cool. Gerade wenn es so Gitarre oder Klavier oder so ist. Schade.
Ich würde auch gerne Saxophon spielen können.
Ja, ist auch ein geiles Instrument, ist aber, glaube ich, auch schwer zu lernen und vor allen Dingen auch unfassbar nervig für deine Nachbarn, wenn du es lernst. So ähnlich.
Ja, glaube ich auch. Ja, aber ich glaube, das Schlimmste ist Schlagzeug.
Ja, aber so, also generell, so Blasinstrumente sind schon auch, also stell dir mal vor, du hast einen neben dir, der fängt an, Trompete zu spielen, so.
Ja, finde ich aber auch geil. Würde ich auch gern können.
Ja, ja, ey, es gibt viele geil. Also ich meine, Musik an sich ist einfach geil und deswegen ist auch fast ein bisschen egal, was für ein Instrument man kann. Ja, keine Ahnung, ey, vielleicht nochmal was für die Frührente oder so. Mal schauen. Muss man ja auch noch was zu tun haben. Ja, aber es wird natürlich auch nicht leichter.
Nee. Ach, es ist alles wild. Alles wild. So, jetzt kommt was für dich. Nee, doch noch nicht. Gurtpflicht auf dem Vordersitz. Ab 1. Januar 1976 war es endlich soweit. Was aus heutiger Sicht komplett und normal wirkt, war damals für viele Autofahrer eine gefühlte Zumutung. Denn jetzt musste man sich gesetzlich verpflichtet auf dem Vordersitz vom PKW anschnallen.
Ja, ja, man kennt bestimmt noch so diese Straßeninterviews von damals, wo dann Leute halt auch so wirklich völlig am Austicken sind und sagen, bescheuert, ich lass mich doch nicht vorschreiben, ich schneide mich nie an und so. Wo man sich so aus heutiger Sicht denkt, Alter, wie bekloppt. Also, wenn heute einer auf die Idee kommen würde zu sagen, nö, ich schneide mich nie an, da würde jeder denken, Alter, geh mal zum Arzt, also mal irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Es ist halt, damals war das eine Veränderung, die konnten die Leute sich irgendwie nicht vorstellen. Genauso ist es vielleicht ein bisschen mit Tempolimit.
Nee, ich glaube, das ist noch anders wild, wenn du Tempolimit einführst. Also anschnallen ist ganz lustig. Früher dachte ich, das wäre voll cool, wenn man sich nicht anschnallt. So Rebellen-Style. Mittlerweile denke ich so, das ist schon so Automatismus drin. Wenn man sich anschnallt, dass man früher echt dumm war und sowieso letztendlich aus der Sicht der Sicherheitsgeschichte sowieso dumm war. Aber Tempolimit finde ich anders schwierig.
Ja, ja, gut, lass uns nicht dieses Fass aufmachen. Aber ja, also ich meine, du kannst wahrscheinlich bei ungefähr 80% aller Unfälle dein Verletzungsrisiko auf quasi null reduzieren, wenn du halt einfach angeschnallt wärst. Was allerdings jetzt mittlerweile, also erstmal musste man, ja, gab es die Gurtpflicht, dann ging es ja irgendwann los, dass das Auto dann irgendwie immer so permanent gepiept hat, wenn du nicht angeschnallt gefahren ja, bist. Stimmt. Und da finde ich, das muss ich sagen, das ist jetzt gerade eine Entwicklung, die, also es ist jetzt so ein Schritt too much. Ich hatte neulich einen Mietwagen, also das heißt neulich, das war, als wir zur Gamescom gefahren sind, also ein bisschen her, aber und der hat permanent so ein Ding-Dong-Geräusch gemacht, wenn du über dem Tempolimit warst.
Ja, habe ich auch gehabt.
Es ist so ein Hass und du kannst es dann zwar für die Fahrt, kannst du es ausstellen, aber jedes Mal, wenn du das Auto neu startest, ist es wieder, also kannst du es nicht permanent abschalten. Und Das ist, also das finde ich wirklich so übergriffig. Das müsste man irgendwie rausprogrammieren. Also kann man bestimmt irgendwie rausprogrammieren, aber das finde ich wirklich Arsch.
Ja, richtig nervig.
Und dann gab es ja auch irgendwie so diese ganz schlauen Füchse, gerne Taxifahrer, die dann auch sich einfach so ein Dings zum Reinstecken in den Anschneller besorgt haben, damit die Karre denkt, du bist angeschnallt. Sie sind aber trotzdem ohne Gurt gefahren. Aber ist auch so, naja.
Ja, und noch dümmer war eigentlich den Gurt hinterm Rücken sozusagen.
auch gut.
Auch richtig gut. Richtig dumm alles.
Ja, finde ich wahrscheinlich. Ich hatte ja mal einen Autounfall und war nicht angeschnallt. Es war halt auch keine besonders schlaue Idee.
Naja. Ja, aber dann, jetzt kommt dein Thema. 1975 war die Weltpremiere. Ab 1976 konnte er auch gekauft werden. Der Golf GTI. Für 13.850 D-Mark waren die ersten 5.000 Exemplare zu haben, die eigentlich nur als eine Sonderedition gedacht waren, um die Kosten für die Entwicklung und Fertigung zu decken. Aber, wie wir alle wissen, wurde der Golf GTI mit seinen 182 km Spitzengeschwindigkeit zu einer echten Erfolgsgeschichte, dessen erste Serie sich über 460.000 Mal verkaufte. Du hast bestimmt einen Golf GTI gehabt, ne?
Nee, ich war ja schon immer so ein bisschen dafür, halt genau nicht das zu haben oder zu kaufen, was alle anderen haben. Das fand ich immer doof. Mhm. Deswegen habe ich mir statt einem Golf GTI einen Fiat Uno Turbo gekauft. Kann man sich jetzt drüber streiten. Also ich meine, der 1er Golf GTI, unfassbar geiles Auto, auch immer noch aus heutiger Sicht finde ich schön ist jetzt, vielleicht trifft es nicht so richtig, aber es ist irgendwie, also ein gut gemachter GTI sieht immer noch geil aus, finde ich. Und mittlerweile finde ich auch dann die bisschen nachfolgenden Modelle nicht mehr, also ganz cool, fand ich lange scheiße, so ein Golf 2, Golf 3, aber es ist einfach ein unfassbar geiles Auto. Ein Freund von mir hatte so einen, habe ich neulich, glaube ich, schon mal erzählt, diese Pirelli Edition. Der hatte so spezielle Felgen und die Sitze waren so, hatten irgendwie so ein bisschen anderes, was weiß ich, Muster, keine Ahnung. mit dem Ding. Und dann später mit meinem Fiat Uno sind wir dann immer dann rund um Hamburg in den Industriegebieten am Wochenende Rennen gefahren. Das war schon eine geile Zeit.
Ich habe mein erstes Auto, was, und das fand ich auch richtig cool, weil ich wollte eigentlich einen Wrangler haben, aber habe ich natürlich nicht bekommen. ich habe einen Suzuki Jeep gehabt, einen LJ80, das war geil. Mhm. Der war wie der Wrangler, nur halt von Suzuki. Also der war so wie ein Zwergen.
Ja, genau. Auch nur ein Drittel so groß halt, aber...
Ja, genau. Aber der war lustig. Aber der war auch irgendwie echt alt und irgendwann bin ich mal auf irgendeiner Straße gefahren und dann habe ich gebremst und auf einmal ist mein eines Vorderrad an mir vorbei, also nicht, ist vorgefahren, weil es einfach abgegangen ist. Das war echt wild.
Okay. Ja, aber die Dinger waren unkaputtbar eigentlich. Also, weil ich weiß, die Mutter von einer damaligen Freundin von mir, die hatte so ein Suzuki Vitara, das war so ein bisschen, war so ein bisschen die modernere Version oder so die
der
bisschen mehr Ausstattung und so. Genau, der andere war ja sehr spartanisch, dieser LJ80 oder wie der hieß. Und also die Karre, die muss, glaube ich, 2 Jahre lang mit dem Ding komplett ohne Öl gefahren sein, weil irgendwann habe ich mal das Öl nachgeguckt und da war wirklich nichts. Da war also absolut trocken, der Ölpeilstab. Aber die Karre ist gefahren, hat die nicht interessiert. naja.
Oh Mann, ey. Ja, gute alte Zeit. Und dann habe ich mir einen Ford Taunus geholt. Okay. Schön Ford Taunus Coupé. Und dann habe ich ein bisschen am Auspuff rumgespielt, damit er ein Loch reinkommt. Dann hat er sich halt auch richtig zornig angehört, aber dann ist irgendwann der Auspuff abgefallen, das war nicht so geil.
Ja, weil wir haben auch so wild an unseren Karren damals rumgeschraubt, der Fiat Uno, da konntest du auch, also wenn du Geld hattest, dann konnte man sich bei Novitec so ein Dampfrad kaufen, damit konnte man dann halt den Ladedruck regulieren. Die Kohle hatte ich damals natürlich nicht. Man konnte das Ganze, den gleichen Effekt quasi aber auch erzielen, indem du einfach im Motorraum hast du so einen Schlauch durchgeschnitten, also sozusagen von diesem Turbo-Wastegate-Ventil irgendwie, dann hast du da so ein Plastikstückchen reingesteckt, also den Schlauch wieder verbunden und in das Plastik musste man in so einer ganz bestimmten Größe ein Loch reinbohren, damit da halt sozusagen Luft an diesem Ventil vorbeigegangen ist und dann hattest du anstatt 0,5 ein Bar Ladedruck, aber du konntest es halt nicht regulieren, also du, es war so wild, aber das hat auf jeden Fall Bock gebracht, die Karre.
Hol sie dir wieder.
Kriegst du nicht mehr, kannst du, es gab in Hamburg lange einen einzigen bei so einem Händler für so Youngtimer und ich habe wirklich lange überlegt und dann irgendwann war er weg, also zu lange überlegt, findest du nicht, weil die sind alle weggerostet. Ich hatte insgesamt 3 Stück und also der allererste, den ich hatte, der ist also beim Fahren konntest du zugucken, wie mir das Ding unterm Arsch weggerostet ist, der wurde auch irgendwann stillgelegt von den Bullen, weil und da, die Dinger, die haben es alle nicht überlebt, also du in ganz Deutschland findest du vielleicht 3-4 Stück bei Mobile oder so und die sind unfassbar teuer, wenn die einigermaßen gut in Schuss sind noch. Ha. Aber das würde ich echt machen.
Ja, wir gucken, wir suchen. Steve Jobs und Steve Wozniak gründen Apple. Eigentlich haben Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne, das ist geil, du heißt Ron Wayne, weil für John hat es nicht gereicht, Apple gegründet. Aber Ron Wayne spielt beim ganzen Gründungsmythos rund um Apple eine verschwindend kleine Rolle. Aber selbst schuld, denn obwohl er das Logo von Apple entworfen hatte und das Handbuch für den ersten Computer von Apple geschrieben hatte, verlor er schnell das Vertrauen in die Firma und nur 11 Tage nach der Gründung von Apple gab er seinen Anteil von 10% am Unternehmen für $800 an Jobs und Wozniak zurück. 2020 wären diese Anteile $215 Milliarden wert gewesen. Ja, crazy, ne? Schade. Ich glaube, der ärgert sich richtig.
Der hat sich bestimmt irgendwann mal richtig geärgert, obwohl wenn die beiden richtige Buddies sind, dann haben sie ihm vielleicht auch nochmal hinterher ein bisschen was.
Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Weil die waren bestimmt mega angepisst, dass es nach 11 Tagen er gesagt hat, so, oh Jungs,
das wird hier nichts,
ein Rohrkrepierer. Gib mir mal 800 € oder $800, weil und hier kriegt ihr eure Anteile zurück. Aber ganz ehrlich, du müsstest dich doch, also ich glaube tatsächlich, man könnte nicht mehr leben, ohne sich jeden Tag selber zu verprügeln.
Ja, das kann schon sein.
Also ich glaube, ich würde jeden Tag gegen die Wand laufen, bis ich ohnmächtig werde. Ja, jetzt mal im Ernst, überlege ich mal, dass, ey, wenn, und vor allem du, man sagt zwar immer, ja, musst du halt nicht gucken, ne, aber der wird auch ausgerechnet haben, wie viel das Ding wert wäre.
Ja, so nach
10 Jahren das erste Mal 100 Millionen. Oh, schade. Ärgerlich. Ah, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm.
Ja, vielleicht hat er ja hinterher noch ein anderes erfolgreiches Unternehmen gegründet. Keine Ahnung.
Ja, weiß ich gar nicht.
Aber ansonsten, ich bin ja überhaupt nicht in dieser Apple-Welt drin. Also lustigerweise war der allererste Rech-PC, den ich zu Hause hatte, war dieser erste Apple iMac, den es gab. Weißt du, diese bunten, runden Dinger da. Den hat mein Vater mir damals gekauft. Und dann hatte ich einmal von einer Firma aus, für die ich gearbeitet habe, ein iPhone als quasi Firmenhandy. Aber ansonsten bin ich nie mit Apple in Berührung gekommen.
Ich auch nicht. Ich hatte einmal, also außer iPhones und Tablets, weil das sind, die Tablets von Apple sind für mich die besten Tablets, die es gibt. Und Telefon bin ich jetzt auch mittlerweile so, dass ich sage, ach komm, ey, bleib mir dabei. Es ist jetzt iPhone und dann ist gut. Aber ich hatte einmal, ich habe ja als Agentur sehr viele Jahre für Microsoft gearbeitet und dadurch durfte ich halt nie mit Mac arbeiten, weil ne, Microsoft und Mac war verboten. So, aber dann habe ich irgendwann, war klar, ich arbeite nicht mehr für Microsoft als Agentur. Das erste, was ich mir geholt habe, das war so ein Trotzkauf, war ein MacBook. So, und dann habe ich das MacBook mit nach Hause genommen, wollte es aufsetzen und nach einer Dreiviertelstunde habe ich es wieder eingepackt, bin zurückgefahren und habe es zurückgegeben, weil ich war nicht in der Lage, eine CD auszuwerfen. Ich habe es nicht hingekriegt, die CD aus dem Laufwerk rauszukriegen, weil ich nicht wusste, was man machen muss, um diese verfickte CD aus dem Laufwerk zu kriegen. Und dann habe ich den Rechner wieder eingepackt, habe mir dann wieder einen Windows-Laptop geholt, da ging dann wieder alles. Und aber wie gesagt, Telefone, mittlerweile, ich war sehr lange, war ich habe ich halt nur Android benutzt. Und ich habe immer überlegt, ob es an Android liegt oder ob es an was anderem liegt. Mittlerweile weiß ich, woran es liegt, weil bei Android alle 2 Monate das beste Handy rauskommt. Ich bin ja so ein bisschen Technik-Junkie und das hat dazu geführt, und das habe ich jetzt gerade erst wieder gemerkt. Ich bin vor 2 Monaten oder so, bin ich wieder von Apple auf Android gegangen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mir dann die anderen Handys mal so angeguckt habe. Und irgendwann habe ich so einen Kick gekriegt, dass ich mir unbedingt ein neues Handy holen musste. Und das war so bescheuert und das war so krank, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe auf iPhone wieder zurück. Da weiß ich, was ich habe. Da gibt es nur einmal im Jahr ein neues Handy und gut ist. Und da ich halt nie, also ich gehe davon aus, ich hätte gerne ein Foldable in der Größe eines iPhone Plus oder in der Größe eines Samsung Galaxy 24. Das als Fold, also das, ne, wenn die normale, dann, ey, dann wäre ich sofort wieder bei Android. Aber ich glaube, das wird nicht rauskommen. Weil diese Foldables sind alle so klein, die Frontdisplays, nervt mich richtig. Kann ich nichts erkennen. Naja, kleiner Exkurs.
Okay, so genau kenne ich mich da ja gar nicht. Ja, mit den Größen und so, keine Ahnung. Ich hab keinen Plan, aber ja.
Naja, ich brauche halt immer das größte Handy, weil dann kann ich ohne Brille, erkenne ich auch was. Das ist halt mein Problem. Und das geht nur beim Galaxy S24, was du hast, und beim iPhone, bei dem großen. So, und dann habe ich gedacht, ey, noch geiler ist doch, wenn du so ein Fold hast. Weil dann kannst du in der Mitte, die sind ja 7 Zoll groß, wenn du sie auseinanderklappst. Aber die Frontdisplays sind so mini, also so klein, richtig nervig. Und deswegen kommt das für mich nicht in Frage.
Ja, also ich bin ja dazu über, ich werde jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen gedisst dafür im Büro und so. Alle lächeln immer so ein bisschen mitleidig. Aber ich bin ja jetzt auch konsequent dazu übergegangen, einfach die Display-Schriftgröße irgendwie 2 Nummern größer zu stellen als normal, weil ich sonst auch einfach nichts mehr lesen kann. Aber so ist es halt im Alter. Es nützt auch nichts, jetzt künstlich so zu tun, als wäre es anders. Ich brauche einfach diese größere Schrift, sonst kann ich den ganzen Quatsch da nicht lesen.
Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. So, Detektiv Rockford startet. In Deutschland wird im März mit der Ausstrahlung der Krimiserie Detektiv Rockford Anruf genügt begonnen, durch die James Garner zu Megastar wurde. Zahlreiche Schauspieler wie Tom Selleck, Larry Hagman oder Ed Harris hatten hier Gastauftritte, bevor sie weltweit bekannt wurden. Die Serie war in Amerika so populär, dass die oft gezeigten 180-Grad-Wendungen über die durchgezogene Mittellinie auf der Straße bei einer Verfolgungsjagd im US-Sprachgebrauch oft als Rockford-Wende bezeichnet wird. Und in Deutschland wurde mit der Serie so umgegangen, wie in den 70ern mit vielen Serien umgegangen wurde. Die Episoden wurden in wahlloser Reihenfolge gezeigt und außerdem von rund 48 Minuten Länge auf knapp 43 Minuten gekürzt. Dem Erfolg konnte das wenig anhaben. Habe ich nie geguckt.
Ich auch nicht.
Ich weiß nur, dass der hatte ein cooles Auto, das weiß ich auf jeden Fall.
Der sah aber schon so ein bisschen aus wie
Starsky und Hutch.
Nee, wie heißt denn hinterher? Es gab später dann noch so eine andere Krimiserie mit diesem immer so verpeilten
Columbo.
Ja, oder? Also so ein bisschen sieht doch, also Rock.
Nee,
Rock,
James Garner sieht cooler aus.
Ja, aber also halt auch so und dann ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ich finde, so eine gewisse Ähnlichkeit haben die schon, oder?
Ja, beide sind klare Haare männlich.
Okay. Ja, ich kann leider auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil ich habe es auch tatsächlich nie geschaut. Ich, ja.
Ich musste kurz Tee trinken. Mein guter Tee mit Honig. Biene Maya. Knapp ein halbes Jahr später konnte sich dann auch endlich die Biene Willi beschweren, dass Maya nicht so schnell fliegen soll. Denn da startet Biene Maya im deutschen Fernsehen mit der Episode Maya wird geboren. Weitere Episodentitel Flip, schlimme Familie, Wieland macht eine Hungerkur und Prahlhans Küchenschabe. Biene Maya fand ich cool.
Ja, habe ich auch viel geguckt.
Ja, am besten fand ich Thekla.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich hab, also, ja, stimmt.
Thekla. Und die Ameisen fand ich cool.
Ja, ja, stimmt. Die waren ja immer so, die waren so militärmäßig immer drauf.
Ja, genau, ne? Die waren wie die Elefanten bei Dumbo.
Ja, ja.
Nee, bei
Dschungelbuch. Dschungelbuch, ja.
Ja.
Ja, klar, ey, Biene Maya war cool. Aber ich weiß nicht, ich kann mich an wenige so konkrete Folgen jetzt erinnern, aber ich weiß, dass ich das auf jeden Fall viel geguckt habe früher.
Ich weiß noch, dass Flip immer Hüpf gesungen hat. Willi hat immer so komplett bescheuert gesprochen. Ja,
Flip fand ich, muss ich sagen, der hat mir damals immer schon ein bisschen auf den Nerv gegangen, weil der war immer so weinerlich. Der hat immer so rumgenölt irgendwie. Das fand ich immer ein bisschen doof. Aber ja, die smarte Maya hat natürlich immer alles...
alles geregelt.
Alle Eisen aus dem Feuer geholt. Nee, wie sagt man? Die Kohlen aus dem... Nee, ach, egal.
Die Eisen geschmiedet, solange sie noch heiß waren.
Auch so. Das.
Die erste Spielekonsole mit einem Mikroprozessor. Nicht alle Innovationen im Gaming-Bereich haben sich unsterblich gemacht. So auch die Fairchild Channel F. Immerhin die erste Spielekonsole überhaupt, die über einen programmierbaren Mikroprozessor und austauschbaren Steckmodule verfügte. Aber trotz günstigerem Preis war die Channel F keine Konkurrenz für das Atari VC S260, weil sowohl Leistung als auch Spieleauswahl zu gering war. Kenne ich gar nicht.
Channel F?
Channel F kenne ich, ja, aber...
das müssen wir jetzt mal recherchieren, ob das da irgendeine Inspiration gegeben hat. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Oder aber, dass der Großvater von Markus hat die Konsole erfunden.
Ja, das kann auch sein.
Wir werden es rauskriegen.
Also, ich muss sagen, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört. Fairchild Channel F. Aber ja, wie ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, ich bin, was das so das Thema Mediennutzung angeht, war es bei uns eher ein bisschen streng. Also ich habe mich früher nie mit dem Thema Konsolen und so weiter beschäftigt. Aber gut, als die rausgekommen ist, war ich ja auch erst ein Jahr alt.
Ja.
Und als ich dann in dem Alter war, wo Konsolen interessant gewesen sind, war das Ding wahrscheinlich schon längst wieder verschwunden, weil offensichtlich war es ja kein Erfolg.
Ja. Definitiv. Und da war auch, also wenn es parallel zum Atari war, das war ja schon krass. Pitfall und so.
Ja, klar, das ist natürlich dann krasse Konkurrenz. Also da hättest du jetzt wahrscheinlich technisch schon sehr viel geiler sein müssen, um dagegen.
Vor allem, wenn du jetzt anguckst, woran du früher Spaß gehabt hast, ne? Also Pitfall heute, das sah so schlimm aus. Also aus heutiger Sicht sieht das so schlimm aus. Aber man hat trotzdem stundenlang davor gesessen.
Ja, und man da, also ich kann mich erinnern, dass ich habe früher mit einem Kumpel, haben wir sehr viel so ein Spiel gespielt, das hieß Ports of Call.
Okay.
Das war so ein Simulationsspiel. Du hast im Grunde genommen halt so eine Reederei gehabt und hast so verschiedene Schiffe. Ah. Und dann musstest du halt immer Ware irgendwo aufnehmen und dann halt irgendwo hinfahren und musstest dir quasi so parallel ausrechnen, okay, was verbrauche ich jetzt an Sprit und so, weißt du, rechnet sich das? Also wie so ein bisschen so eine Wirtschaftssimulation. Und dann gab es immer so Action-Sequenzen, wo dann auf einmal ging dann so ein Fenster auf und dann stand da so, oh, du bist jetzt am Kap Horn in einen Sturm geraten. So, willst du das Schiff selber durchlenken oder Zufallsgenerator und so. Und ja, dann war so die, und man hat sich damals schon gedacht, krass, wie realistisch die Grafik ist. So, wenn du dir das heute anguckst, ist es einfach so ein Pixelklumpen, wo du denkst, ey, wie haben wir damals überhaupt erkannt, dass das ein Schiff sein soll? Aber damals war das halt schon voll krass und du dachtest so, wow, derbe Technik. Ne?
Naja. Breakout erscheint. Wesentlich wichtiger war der Release von Breakout, das ein ganz neues Genre erfand. Mit einem Schläger am unteren Bildschirmrand lenkte man den Ball so, dass die Mauersteine abbaut. Die Spielelektronik hinter Breakout wurde vom bereits erwähnten Apple-Mitgründer Steve Wozniak erfunden. 1976 wurde Breakout noch als Arcade-Spiel von Atari produziert und deshalb dieses neuartige Genre seine richtig große Popularität erst ein paar Jahre später als Computerspiel, vor allen Dingen unter dem Namen Arkanoid, das 1986 veröffentlicht wurde. Krass.
Ja, das ist geil. Also ja. Mittlerweile, glaube ich, wahrscheinlich 8000 Mal irgendwie kopiert in unterschiedlichen Varianten, aber das Spielprinzip an sich ist schon geil.
Ja, fand ich auch cool, habe ich geliebt. Fand ich richtig cool. So,
ja.
Der erste reguläre Linienflug der Concorde. Bis zur Katastrophe auf dem Flughafen von Paris wirkte die 1976 in den regulären Betrieb genommene Concorde wie eine runde Sache. Zwar war es an Bord nicht besonders bequem und der Überschallknall war ein jahrelanges Politikum, denn wer will schon permanent über sein eigenes Land so einen Lärm haben, aber dafür kann man extrem schnell nach New York damit. Nur 3 bis 3,5 Stunden dauerte es von Paris oder London bis dorthin. Und wie immer, wenn eine Reisemöglichkeit besonders schnell ist, ist sie auch besonders teuer. Rund 20% teurer als Tickets für die First Class in regulären Flugzeugen. Das Geräusch- und Schwingungsverhalten an Bord wurde allerdings von vielen Fluggästen als sehr unangenehm bezeichnet. Denn so modern die Concorde auch aufgrund der Geschwindigkeit wirken mochte, das bereits ab 1955 geplante Flugzeug war in dieser Hinsicht nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Naja, und dann stürzte am 25. Juli 2000 eine Concorde auf dem Flughafen von Paris durch einen unverschuldeten Unfall ab. Alle 109 Insassen sowie Crew starben und das Vertrauen in die Concorde war im Boden. Trotz Verbesserung an der Concorde wurde der Betrieb 2003 endgültig eingestellt. Da wäre ich gerne einmal mitgeflogen. So just for the feeling.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das von mir behaupten kann. Also ich finde es auch krass, also so rein technisch gesehen, also und dass die halt wirklich mit so einem Ding dann, ich weiß nicht, wie lange der Flug Paris-New York hat, glaube ich, so 3,5 Stunden gedauert oder so.
Ja, genau.
Irgendwas in dem Dreh. Also ist halt schon crazy irgendwie. Aber ich bin, also mittlerweile habe ich das ja nicht mehr, weil ich eine Zeit lang eben beruflich auch viel fliegen musste und mir das so ein bisschen sozusagen antrainiert habe, das jetzt irgendwie entspannt zu machen. Aber davor hatte ich so ein bisschen Flugangst tatsächlich. Und ich glaube, das wäre gar nichts für mich gewesen. Also wenn ich das jetzt auch nochmal so höre mit irgendwie Geräusche und irgendwelche Schwingungen und so, ich glaube, ich hätte, ja, keine Ahnung.
Ach, das wäre wie eine überdimensionale Achterbahn gewesen.
Ja, und ich hasse Achterbahn.
Okay.
Aber natürlich, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es wundert mich ein bisschen, oder vielleicht gibt's das und ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es noch nicht irgendjemanden gibt, der sagt, ey, komm, ich mache das Ding nochmal in neu und besser und so. Also weil du würdest ja safe Leute finden, die auch heute dafür.
Ja, theoretisch müsste es ja sogar noch schneller gehen als.
Ja, und vielleicht mit besseren Materialien, weißt du, und besser, also alles, keine Ahnung, wenn hatten die Russen nicht dann irgendwie auch so ein ähnliches Ding, was die so kopiert hatten? Oder ich die Chinesen, wobei.
Bestimmt von Tupolev.
Aber gut, das ist natürlich auch heutzutage, ich meine, beim ganzen Thema jetzt irgendwie CO2 und ich meine, das Ding hat wahrscheinlich so viel Kerosin verballert wie, weiß ich nicht, ein Jumbojet.
Ja, aber trotzdem, in 3 Stunden von Paris nach New York ist schon geil.
Ja,
jetzt,
schon.
Jetzt fliegst du irgendwie 7 Stunden. Wenn man eine gute Verbindung kriegt, 7 Stunden. Aber gut, ich meine, das machst du, also das, ich meine, wer kann sich das erlauben? Also, wenn's mehr kostet als First Class in einem normalen Flug, und ich glaube, nach New York First Class kostet der Flug 7.000 Euro, dann kostet ein Flug 10.000 Euro. Wer soll das bezahlen?
Nee. Elon Musk kennt bestimmt ein paar Leute, aber der setzt sich vielleicht auch demnächst direkt in seine Rakete und landet einfach, dann so, schießt sich selber irgendwo in die Umlaufbahn und dann landet er einfach irgendwo und sagt, moin, hier bin ich.
Der Elon, ey. Mann. So, der erfolgreichste Film des Jahres war in 1976 Asterix erobert Rom. Mit einem deutlichen Abstand von 2,5 Millionen mehr Zuschauer als Einer flog übers Kuckucksnest. Insgesamt wollten 7,2 Millionen Zuschauer sehen, wie Asterix, nun ja, Rom erobert. Mit Platz 7 für Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel, schaffte es Bud Spencer aber immerhin schon noch auf Souveräne in die Top 10 von 1976. Ich finde die gezeichneten Asterix-Filme so schlimm. Also ich habe die Comics geliebt, ich habe auch alle gehabt, aber die gezeichneten Filme sind ganz schlimm, aber die mit Gérard Depardieu, die Realverfilmung, die finde ich gut.
Weiß nicht, kann ich mich nicht erinnern, jemals gesehen zu haben. Mir geht es aber auch so, ich hatte bei weitem nicht alle Comics, aber ich hatte schon so ein paar Asterix-Comics, aber die Zeichentrickfilme fand ich auch immer irgendwie cringe. Also habe ich
die waren halt echt scheiße.
Ja.
Also sowohl damals fand ich die nicht cool und heute finde ich sie richtig schrecklich.
Ja.
Aber die Comics sind halt wirklich, cool.
Ja, wie gesagt, keine Ahnung, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, das überhaupt jemals gesehen zu haben, aber ist ja vielleicht bei unserem Premium-Partner Netflix erhältlich. Weiß ich nicht. Also die Comics sind halt mega geil, aber das hat mir auch gereicht. Das ist ein bisschen so ähnlich, finde ich, wie bei Tim und Struppi.
Stimmt,
Tim und Struppi sind auch die.
Die Filme sind so schlimm.
Die Comics sind mega geil. Die Verfilmung ist irgendwie so, meh.
Wobei es gibt eine Realverfilmung, also Real-Animationsverfilmung von Tim und Struppi. Die ist ganz cool. Also es ist eine Realfilmverfilmung. Da haben sie halt mit FX haben sie so den Hund reingebracht und so. Und die ist schon ganz cool. Also es ist ganz interessant, weil normalerweise denkt man ja immer eigentlich so, Realverfilmung ist scheiße. Ist ja auch in meisten Fällen so. Viele der Disney-Realverfilmungen sind ja wirklich grausam. Aber da ist es so, finde ich die Realverfilmung besser als die Comicverfilmung. Oh Gott, jetzt kommt ein richtiger Wust an Text. Das Jahr der Entführung in Deutschland. 1976 war auch das große Jahr der Entführung. Insgesamt 5 Fälle sorgten deutschlandweit für Schlagzeilen, da auch 2 Entführungen für die Opfer tödlich enden. Da die erste Entführung im Oktober 1976 stattfand und die weiteren 4 Fälle in den folgenden 3 Monaten, hält sich die Vermutung, dass die folgenden Taten von der ersten Entführung inspiriert wurden, aber der Reihe nach. Wolfgang Gutberle, Unternehmer und damaliger Geschäftsführer der Supermarktkette Tegut, kenne ich nicht, wurde nach einer Lösegeldzahlung von 2 Millionen Deutschmark wieder freigelassen und die Täter wenige Stunden später verhaftet, und zwar in einem Massagesalon im Frankfurter Rotlichtviertel. Richtig schlaue Jungs. Wesentlich tragischer endete die Entführung von Gernot Egolf, einem Verwandten der Erben der Karlsberg-Brauerei. Auch hier wurden 2 Millionen D-Mark Lösegeld gefordert, allerdings scheiterten die Übergabe. 7 Wochen später wurde Egolf tot in einem nur 1,50 Meter hohen Bunker aufgefunden, vermutlich an Unterkühlung gestorben. Außerdem hatte er bis zum Zeitpunkt seines Todes rund 15 Kilo Gewicht verloren. 2 Wochen später wurde der damals erfolgreiche Springreiter Henrik Schnöck entführt. Diesmal wurden 5 Millionen D-Mark Lösegeld gefordert, in einer absoluten Überschätzung, wie viel Springreiter wohl so verdienten. Auch hier wurden die Täter gefasst und Schnöck kam nach 3 Tagen wieder frei. Der bekannte Entführungsfall aus dieser Zeit ist wohl die Entführung von Richard Oetker, dem Sohn des Oetker-Chefs, der nach 47 Stunden mit schweren Verletzungen wieder freikam. Diese hatte er sich in der sargähnlichen Holzkiste zugezogen, die ihn seinen Entführer gesperrt hatte. Diese Kiste war auch an den Stromkreis angeschlossen und wurde vom Entführer durch ein Missgeschick ausgelöst, wodurch Oetker mehrere Knochenbrüche und einen dauerhaften Nervenschaden erlitt. Diesmal wurde der Entführer erst nach 2 Jahren gefasst und konnte bis dahin mit dem gezahlten Lösegeld in Höhe von 21 Millionen D-Mark wenig anfangen, da die Seriennummern registriert waren. Allerdings führt die Summe
von 21 Millionen DM die Ermittler in die Irre, weil die Summe durch drei teilbar ist und deshalb davon ausgegangen wurde, dass es sich um drei Entführer handelt. Außerdem wurde das Lösegeld bei seiner ersten Verhaftung nicht gefunden. Nach dem Verbüßen von 15 Jahren Haft wollte der Entführer das versteckte Lösegeld irgendwie zu richtigem Geld machen. Allerdings waren rund 6 Millionen D-Mark durch Schädlingsbefall und Feuchtigkeitsbereich vernichtet und beim Versuch in London einen Großteil des Lösegelds umzutauschen, wurde er mit 12,4 Millionen D-Mark im Gepäck erneut verhaftet. Der tragischste Fall war die Entführung des 6-jährigen Eustachius Hell. Diese Entführung erfolgte spontan, weil sich ein Entführer nicht getraut hatte, eine Bank zu überfallen. Er ermordete das Kind am selben Tag, forderte dann 200.000 D-Mark Lösegeld und meldete sich nie wieder. Auch dieser Entführer wurde verhaftet und die deutliche Lektion ist, Entführung lohnt sich nicht. Wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, ne? Dass Entführung ist eigentlich echt Arsch. Also nicht nur, weil es halt ein scheiß Verbrechen ist, aber wenn es sich richtig lohnen soll, wie soll das gehen?
Ja, mir ist auch schleierhaft, wie man das als geiles Konzept in Betracht ziehen kann, also vor allen Dingen im Kontext Lösegeld. Also was ich noch einigermaßen verstehe ist, so wie die RAF das ja zum Beispiel auch gemacht hat, ne, dass du halt dann meinetwegen irgendeinen Wirtschaftsboss entführst, weil du sagst, ja, ich möchte halt, dass hier meine drei Buddies aus dem Gefängnis entlassen werden. So, ja. Dann hast du, aber dieses ganze Ding mit Lösegeld und dieser, ich meine, es ist so risikoreich, diese Übergabe und das irgendwie so zu organisieren, weil du musst ja nun mal zu der Kohle hin und und per Banküberweisung geht ja nun mal auch schlecht irgendwie. Also das ganze Konzept ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht so geil. Aber ja, ich meine, was soll man jetzt sagen? Das ist natürlich krass für die Leute. Also ich meine, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, ey, wenn du halt in der Gewalt von so Typen bist irgendwie und du nicht weißt, so bringen die dich jetzt im nächsten Moment um oder lassen sie dich frei oder das ist halt, also, ja, für die Leute, die da Opfer dieser Verbrechen werden, halt schon. Ja, maximal.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es ja auch so, meistens sind das ja so absurde Summen. Und du weißt, also ich stelle mir so vor, wenn jetzt mich jemand entführen würde und sagen würde, okay, deine Eltern müssen jetzt 3 Millionen Euro zahlen, dann wüsste ich, haben die nicht. Und dann, also da ist es alles ganz schlimm.
Ja, wobei, also das, da sollte man jetzt natürlich ein bisschen noch auf die Intelligenz der Entführer hoffen, dass sie. Ne, also gut, bei diesem Springreit-Typen da, keine Ahnung, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das andere sind ja, also Oetker, Tegut ist halt so wie, weiß nicht, womit kann man das vergleichen? Müllers oder so, weißt du, so ein, naja, ist im Grunde wie so ein Supermarkt. Da kann man ja irgendwie noch davon ausgehen, dass halt diese Kohle da auch vorhanden ist. Ich meine, bei Oetker sowieso, aber ja, wenn dann auch noch Forderungen gestellt werden, die du gar nicht mal erfüllen kannst, das ist natürlich noch bescheuerter.
Ja, definitiv.
Aber über diese Oetker-Entführung gibt es auch diverse Reportagen. Das muss wirklich krass gewesen sein, wie die den da halt in die Kiste gesperrt haben. Ja, und dann hat er sich halt wirklich durch diese Stromschläge und die, weil das hat dann halt solche Muskelzuckungen oder Krämpfe oder wie auch immer ausgelöst, dass der sich sozusagen dadurch selber die Beine gebrochen hat. Also es ist auch absolut, kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich glaube, der ist durch dann. Also du kannst ja nie wieder im Dunkeln schlafen.
Ja, also der ist ja dann Jahrzehnte später, ist er ja durchaus auch öffentlich aufgetreten oder war in irgendwelchen Talkshows, hat darüber gesprochen und so, ne? Aber klar, der geht bis heute, muss der mit so Krücken laufen und gut, immerhin hat er es überlebt. Also.
Ja, cool. Das war 1976. Voll krass, voll schnell rumgegangen.
Kriegt das auch nochmal richtig positives Thema zum Abrunden der Geschichte.
Ja, genau.
Aber so, ich meine, wir können ja auch nichts dafür, dass die Jahre so beschissen waren. Ne? Wir haben uns das ja nicht ausgesucht.
Zum Schluss noch was anderes. Habe ich wieder einen vergessen. Am 20. Juli landete die NASA-Sonde Viking 1. Auf welchem Planeten, Tim?
Viking 1. Planeten? Oder
Planeten.
Weiß ich nicht, Mars.
Richtig. Und knapp 50 Jahre später ist der Mars die letzte Hoffnung der Menschheit, die Klimakatastrophe irgendwie überstehen zu können.
Ja, ich glaub's ja nicht, aber vielleicht hat Elon ja noch eine geile Idee.
Also. Ja, aber mal zum Mars.
Oder es war alles gefaked, wie die Mondlandung. Aber das werden wir dann später nochmal aufklären.
Stimmt, wir werden es sehen. Ja, das war ein schönes Thema. Ne? Auf dem Mars, jetzt orientieren wir uns. Ich weiß, wo ist der Mars eigentlich? Also, sieht man den? Nee, ne?
Ja, irgendwo da oben.
Nee, aber ich glaube, den kann man nicht sehen.
Nicht. Nee. Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn du ein richtig, richtig gutes Teleskop hast, weiß ich nicht. Aber
ich kaufe mir gleich mal ein Teleskop.
Oder muss man ins Planetarium gehen?
Ja. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Planetarium. Gucken. Ich muss mal in ein Planetarium.
Nee? Also, wenn du mal in Hamburg bist und du Bock hast, können wir das ja mal zusammen machen. Also wirklich cool.
Ja. Aber muss man da sitzen bleiben oder kann man da rumgehen?
Nee, das sind so Sessel, ja, fast ein bisschen wie so Liegesessel.
Okay, kann man schlafen.
Also es gibt ja verschiedene Shows oder so verschiedene Vorträge und ja, dann guckst du da halt so oben auf diese Kuppel.
Okay.
Das ist schon cool. Ja.
Cool, das war 1976. Wir freuen uns auf 1977. Erste Schnapszahl. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ein wunderschöner Start in die Woche morgen. Mittwoch ist das ja Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt die Woche bisher ganz gut losgehört. Ja, ist eigentlich schon durch. Jetzt freuen wir uns aufs Wochenende.
Bald schon wieder Wochen.
Ja. Cool, also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis dann.